Guten Morgen miteinander. Ich nehme euch mit in eine Geschichte vom John. Nun, John, der wohnt hier in der Ostschweiz. Sportlich, gesund, ehrgeizig, zielorientiert, hat einfach der typische Machertyp. Erfolgsverwöhnt im Beruf, leitet eine tolle Softwareentwicklungsunit, ist nebenberuflich aber auch voll dabei im Aufbau der christlichen Gemeinde. Doch dann passiert einiges. Nicht ganz so schnell wie bei Hiob, aber doch im Rahmen von circa einem Jahr. Der Konzern entscheidet sich: Nein, das ist nicht mehr unsere strategische Richtung, diese Business Unit muss weg. Irgendwie, was er gedacht hatte, nämlich so sich mit 50 in die strategische Ebene zu verschieben und die Früchte genießen, ist weg. Aber auch die circa 20-jährige Ehe gescheitert, definitiv geschieden. Und dann, noch mit ein bisschen Verzögerung, auch da die Gruppe, wo man aktiv gearbeitet hat in der christlichen Gemeinde, merkt man, es ist kein Platz mehr da. Nun, ich weiß nicht, wenn wir uns versuchen, in diese Situation zu versetzen, wie es dir dabei geht. Nun, für uns Männer ist es manchmal gar nicht so einfach überhaupt anzuerkennen, ob denn da eine Krise ist. Deshalb mal meine erste Frage, ist da eine Krise? Ob wir nun mit Gott wandeln oder ohne Gott wandeln, wir können an Momente kommen, wo eben einiges nicht mehr so läuft, wie wir das gedacht haben. Wie jetzt bei diesem John. Das zeigt sich vielleicht bei anderen in einer anderen Art und Weise. Wir haben es vorhin gehört in der Moderation von Jörg. Es kann auch ein Burnout sein, es kann sich einem Nervenzusammenbruch zeigen. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie sich das zeigen kann. Aber das Eingestehen, hey, ich bin in einer Krise, ist manchmal für Männer gar nicht so einfach. Und trotzdem ist es so, dass es wichtig ist, zu erkennen, hey, ich bin in einer Krise. Und diese Krise hat eine große Chance. Sie möchte mich von da, wo ich bin, in einen Zerbruch führen. Und da möchte ich Thomas Harry, er wurde jetzt schon mehrfach zitiert, möchte ich hier zitieren. Er schreibt hier im Buch von Echt und Stark, Kraftvoll Glauben: Jeder Zerbruch stellt einen Wendepunkt in unserem Leben dar. Also, Krise stellt einen Wendepunkt in unserem Leben da. Entweder führt er dazu, dass unser Leben eine neue Dimension von Kraft, Mut und Reife bekommt. Also Variante A, eine neue Dimension an Kraft, Mut und, Klammer auf, geistlicher Reife. Oder aber, die andere Variante, es führt dazu, dass wir an Kraft, an Zuversicht, an Reife und geistlichem Wachstum einbüßen. Die Frage ist, was wählst du? Nun nochmals kurz zu diesem John geblendet. Was hat der gemacht? Er hätte ja sagen können, ich bin doch ein ganz armer Kerl. Also erstens mal, die in der Konzernleitung sind ja völlig unfähig. Wieso stoppen die jetzt alles? Und dann diese böse Frau, oder? Also, und dann diese engstirnigen Leute da in der Gemeinde. Also er hätte alles abschieben können und sagen, ja, alle anderen, die sind schuld. Zum guten Glück hatte dieser John schon ein paar Lektionen gelernt und so war er dabei, eben sich nicht in der Opferrolle wiederzufinden. Ich möchte dabei auf die Predigt von Daniel Rath vor 14 Tagen hinweisen. Schluss mit der Opferrolle. Das hätte zu gar nichts geführt. Das wäre gar nicht zielführend gewesen. So möchte ich jetzt zur nächsten Frage kommen. Darf ich denn überhaupt einen Zerbruch zulassen? Ich meine, ist es nicht so, dass man da Schaden nimmt? Oder? Ich meine, wenn ich ein Gefäß habe, ich zerbreche das, tja, dann kann ich das Gefäß ja gar nicht mehr brauchen. Und das ist die Frage, wenn ich jetzt Zerbruch zulasse in meinem Leben, ja, hat das nicht einen irreparablen Schaden auf meine Persönlichkeit? Bin ich dann nicht ein Loser? Bin ich dann nicht ein Verlierer, ein Versager? Muss irgendwie so rumlaufen. Oder noch schlimmer, mein ganzer Ruf, was denken denn die anderen von mir? Schrecklich, nur daran zu denken. Man wird da irgendwie ja völlig verachtet oder geächtet, noch schlimmer. Soll ich das wirklich zulassen? Darf ich das zulassen? Nun, wenn die Krise da ist, dann ist sie eben da. Und die Krise soll in einem ersten Schritt uns zu diesem Zerbruch führen. Zerbruch heißt eben, dass ich erkenne, wo war ich eben unter Umständen auf einer falschen Fährte. Oder wo habe ich eine Haltung in meinem Herzen gehabt, die eben nicht korrekt war. Vielleicht hat man sich ja eben ein bisschen besser gefühlt, weil es einem so gut gegangen ist. Vielleicht war auch Stolz da, in einer Ecke im Herzen. Nun, eine ganz andere Art von Zerbruch, also nicht total anders, aber es war auch ein Zerbruch, hatte ja König David erlebt. Er war auch ein solcher Erfolgsmann, ein Machertyp. Und dann dieser Fall mit Bathsheba, kennen die Geschichte, und dann der Zerbruch. Und er schreibt im Psalm 51, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Also nochmals, die Opfer, das, was Gott gefällt, das, was wir Gott bringen können, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Ja, das sind ja spezielle Worte. Vielleicht nochmals eine kleine Klammerbemerkung, was ist denn überhaupt ein zerknirschtes Herz? Das ist ein Herz, das eben sich bewusst ist, bei meinem Leben ist nicht alles gut gelaufen und das war, weil ich versagt habe. Also es anerkennt Schuld, Sünde und es steht voll dazu und zeigt vor Gott Reue. Das ist ein zerknirschtes Herz. Er nimmt, dieser David, die Verantwortung an. Er übernimmt die Verantwortung. Und so ist es auch bei uns. Wenn Gott uns im Leben an eine Situation führt, bei dem wir eben in diesen Zerbruch kommen, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, ich anerkenne meine Verantwortung. Ich schiebe das nicht weg, sondern ich sage, jawohl, ich bin gemeint. Und David hat das dann auch klar ausgedrückt. Ich erkenne meine Übertretungen. Dann zeigt man aber auch Reue. Reue zeigt man so, dass man das eben bekennt. Man bekennt das vor Gott. Man spricht sich mit Gott aus und klagt nicht irgendjemand an, sondern man ist einfach offen und ehrlich. Öffne das ganze Herz. Auch wenn es schmerzt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich gehe nicht weiter jetzt ein in das Bußgebet. Vor circa einem Jahr hatten wir einen Zyklus, Predigtzyklus über das Gebet und da hatte ich über dieses Thema des Bußgebetes gesprochen und dieser Zyklus, den wir dort haben von Erkennen der Sünde, Bekennen der Sünde, dann aber Vergebung annehmen im Glauben und Wiedergutmachung, Wiederherstellung. Ich möchte im Bereich des Zerbruches weiterführen. Ich komme zu einem ersten Punkt. Gestehe dabei deine eigenen Grenzen ein. Wir haben es auch in der Einführung von Jörg gehört. Jeder von uns hat seine Grenzen oder Begrenzungen. Sei das nun persönliche, intellektuelle, emotionale, körperliche Grenzen. Seien das familiäre Grenzen. Wir wurden in irgendeine Familie hineingeboren. Man hat vielleicht irgendwann Entscheidungen getroffen, hat selbst eine Familie. Auch da gibt es Grenzen. Oder man möchte eine Familie, hat keine. Oder materielle Grenzen. Jeder von uns muss mit Grenzen leben. Und gerade existenzielle Krisen zeigen uns ganz deutlich und sehr krass Grenzen neu auf. Manchmal müssen auch andere uns auf Grenzen hinweisen. Oder es gibt so die Menschen, die sind wie Träumer, oder? Die sehen ihre Grenzen irgendwo oder sehen sie gar nicht. Die denken, sie sind grenzenlos. Und in meinen Gedanken kann ich auch grenzenlos, aber es ist schon gut, wenn man in der Realität eben die Grenzen sieht. Und so ist es manchmal auch gut, wenn wir einander helfen dabei oder ich mal jemand frage, wo er denn in einem gewissen Bereich die Grenzen bei mir sieht. Und jetzt ist aber die Frage, was mache ich damit? Wie gehe ich mit diesen Grenzen um? Bin ich unzufrieden und sage, wieso habe ich das nicht? Wieso kann ich das nicht? Lehne ich mich auf oder nehme ich einen anderen Blickwinkel ein? Sage ich mir, hey, ich muss das aus der Sicht Gottes sehen und Grenzen dankbar annehmen. Meine Grenzen haben auch etwas Gutes. Ist übrigens jetzt ja gerade wieder Top-Thema geworden, oder? Grenzen wurden geschlossen. Grenzen haben also eine Funktion. Grenzen möchten zum Beispiel schützen. Also Grenzen sind gegeben und wir sollen sie annehmen. Nun nicht einfach irgendwo sagen, ja okay, gut, dann habe ich halt diese Grenzen, oder? Sondern in einer Haltung der Dankbarkeit. Das heißt zu sagen, Herr, ich danke dir für diese Grenze, für diese Begrenzung. Könnte vielleicht sagen, ja gut, da kannst du gut reden, wenn du eine bestimmte Grenze nicht hast. Auch ich habe meine Grenzen. Jeder hat eben seine Grenzen. Und das Problem ist, dass wir genau immer über die Grenze schauen und gerne das hätten, was hinter der Grenze ist. Und deshalb ist es eben genau wichtig, dass ich sage, hey, die Grenze, die Gott mir gesetzt hat, die nehme ich an, und zwar mit einem dankbaren Herzen. Das ist genau der Schlüssel dabei. Die Dankbarkeit. Dazu ein Vers. Paulus schreibt in Thessalonichern in seinem ersten Brief, in Kapitel 5, Vers 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid in allem dankbar. Ich meine, das lässt sich schnell sagen, aber umsetzen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Aber es ist ein Schlüssel, der zur Zufriedenheit und zur Freude führt. Ich sage immer, ein dankbares Herz ist ein fröhliches Herz. Ein dankbares Herz ist auch ein zufriedenes Herz, weil es eben zufrieden ist mit dem, was es hat. Und genau das ist der Schlüssel hier. Wir sollen eben wirklich zu dieser Zufriedenheit kommen. Wie es im Zusammenhang mit materiellen Sachen Paulus dann dem Timotheus schreibt: Es stimmt ja, als Christ zu leben bringt großen Gewinn, allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Nun, Grenzen akzeptieren und annehmen, sagen, okay, das kann ich, aber das kann ich nicht, das ist auch befreiend. Das heißt, wenn ich irgendwo zusammenarbeite, kann ich klar kommunizieren, schaut, das kann ich, aber das kann ich auch nicht. Und das entlastet. Da muss ich mich nicht in irgendetwas reinzwängen, für das ich gar nicht gemacht bin. Also schaut diese Grenzen positiv an. Ich komme zu einem zweiten Punkt. Grenzen weisen auch hin und auf Verwundbarkeit. Deshalb habe auf deine eigene Verwundbarkeit Acht. Nun, Verwundbarkeit hat eben auch mit Grenzen zu tun, hat aber einen anderen Fokus. Verwundbarkeit hat mit der Versuchlichkeit zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich Gefahrenstelle habe. Zum Beispiel, gerade so Machertypen, oder? Die möchten gerne Macht, Einfluss ausüben. Und dann kann dieses Macht ausüben wollen, kann eben zum Fallstrick werden. Oder der andere, der sucht Ehre. Dann tut er alles, damit er irgendwie irgendwo Ehre erheischen kann. Oder der dritte hat Probleme mit materiellen Gütern oder mit der Sexualität oder was immer. Es gibt verschiedene Bereiche, welche in unserem Leben Gefahren Stellen sind. Und die sollte ich auch kennen. Also jede verwundbare Stelle stellt ein Risiko dar. Und für alle jene, die Risk Management mal gelernt haben, wissen, wie das ist, oder? Risk Management heißt, ich identifiziere ein Risiko und jetzt schaue ich, welche Maßnahmen muss ich treffen, um die Eintretenswahrscheinlichkeit von diesem Risiko, eben diesem Schadensfall, zu vermindern. Also ich muss schauen, welche Maßnahmen, Schutzmaßnahmen muss ich da treffen. Das ist dann sicherlich wieder mal in einer anderen Predigt das Thema, das will ich jetzt weiter nicht mehr vertiefen, sondern weitergehen. Der dritte Punkt jetzt hier, stehe zu deinen Schwächen. Also wir haben von Grenzen geredet, wir haben von Verwundbarkeit oder man könnte auch sagen Schwachstellen geredet. Ich fasse das jetzt zusammen zu Schwächen. Nun, ich meine, wer will schwach sein? Könnt euch ja selber fragen, will ich denn sagen, ja, ich bin schwach? Ich sage es jetzt mal im Normalfall nicht. Aber es ist eben wichtig. Wenn ich nochmals auf diesen John zurückkommen darf. Diesem John dämmerte es langsam, ich habe auch meine Schwächen. Ich bin da nicht der Superhero. Ich bin nicht der, der mit seinem Intellekt alles machen kann. Ich habe meine Schwachstellen. Ich muss auch keine Fassade aufrechterhalten. Ich darf angstfrei da sein und zu meinen Schwachheiten und Grenzen stehen. Und trotzdem darf ich wirklich geborgen sein. Trotzdem darf ich wissen, dass jemand da ist, der für mich sorgt. Und da ist mir dann diese Stelle auch von Jesus in den Sinn gekommen, in Matthäus 11. An diesem Moment, wo ich mich dann wie innerlich belastet fühle und mir sage, diese Schwachstelle, das ist wie eine schwere Last in mir. Da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Also wir dürfen zu Jesus kommen. Er erquickt uns. Nun komme ich zur nächsten Frage. Kann denn Gott Schwache gebrauchen? Geht das denn? Ich sehe immer wieder, jedes Jahr, wie Unternehmungen sich bemühen, um die Studierenden, vor allem eben um die, die dann gegen den Abschluss gehen, in der Fachhochschule. Nun, ihr könnt zweimal erraten, für wen sich die interessieren. Logischerweise für die Starken, die die gute Noten haben, die die Praxisprojekte toll durchpeitschen, eben für die Starken. In dieser Welt ist es so, dass man sich für die Starken interessiert. Weil ihr könnt ja mal die Zeitung aufschlagen, die hervorgehoben werden, das sind eben die Starken, die die Stärke zeigen. Schwachheit wird angeprangert. Das ist nicht unbedingt etwas, das erstrebenswert ist. Und schon gar nicht in unserer Leistungsgesellschaft. Und jetzt kommt genau das Paradoxe. Denken wir an den Paulus. Der Paulus war doch auch so ein John, oder? Totaler Machertyp. Und dann hat Gott ihn in den Zerbruch geführt. Und jetzt schreibt dieser Paulus im 2. Korinther 12. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Irgendetwas, das ihn sehr stark gestört hat, wissen nicht ganz genau was. Und jetzt, was sagt der Herr ihm? Meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Haben wir das richtig verstanden? Jesus sagt dir und mir, du musst gar nicht stark sein. Wenn du im Bewusstsein, hey, ich bin schwach, lebst, dann kann meine Stärke in dir wirken. Das scheint völlig paradox. Und wenn wir es aber wieder genauer überlegen, müssen wir sagen, ja, tatsächlich, wenn ich mit meiner eigenen Kraft und eigenen Willen etwas durchboxen will, ja, dann hat niemand anders Gelegenheit, mich zu führen. Dann führe ich mich selber in meiner vollen Kraft. Aber Jesus möchte dich führen. Er möchte mit seiner Kraft durch den Heiligen Geist in dir seine Kraftwirkung entfalten und dich führen. Also, dass ich Raum lasse für die Kraft Gottes. Das ist genau der Punkt. Und wir haben auch in der letzten Predigt von Jakob gehört, haben von Petrus gehört, das sind alles auch so Typen, oder? Die Gott auch in den Zerbruch geführt hat. Nun, ein wichtiger Unterpunkt hier, lass dich durch Jesus Christus beschenken. Nun, ein Geschenk annehmen heißt manchmal, ich muss etwas anderes loslassen. Mach jetzt ein Beispiel. Jemand hat so einen älteren, ich sage jetzt immer Schrottköppel von Auto, er wünscht sich einfach ein Elektroauto. Nun wird ihm ein Elektroauto geschenkt. Tja, was macht er? Er lässt doch diesen Schrottköppel los und nimmt das Elektroauto. Ganz gerne, oder? Und das ist es mit Beschenken. Gott will dich beschenken, damit du etwas anderes, das vermeintlich, oder? Vielleicht auch genügt, loslassen kannst. Nun, damit ich mich beschenken lassen kann von Gott, ist der Schlüssel natürlich wie immer der Glaube. Nur durch den Glauben und nur durch das komplette Vertrauen in Gott ist es möglich. Oder Glauben impliziert oder heißt ganz praktisch Vertrauen. Nun Vertrauen, dass Gott eben etwas Neues schenkt. Dass Gott mehr schenkt als das, was ich loslasse. Wir hier in unserer Kultur sind sehr stark geprägt. Ich muss mir es erarbeiten. Ich arbeite hart und dann erreiche ich das Ziel. Und bei Gott ist es so, er sagt, hey, du musst das nicht erarbeiten für dich. Lass dich beschenken von mir. Ich will es dir geben. Und da möchte ich dann mit Paulus einstimmen in Römer 8. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also wie sollte Gott, der Vater, in oder mit Jesus Christus uns nicht mit allem beschenken? Also ein ganz wichtiger Teil hier drin ist, ich lasse mich ganz neu von Gott beschenken. Ich muss es gar nicht erarbeiten. Natürlich werde ich einen Weg gehen und arbeiten. Also nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, aber es ist nicht, meine Zielabsicht ist nicht, dass ich etwas erarbeite zu einem Ziel hin, sondern ich lasse mir das schenken von Gott und gehe einfach die Schritte, die er bereitet hat. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Beschreite den Weg, den Gott zuvor für dich bereitet hat. Ich komme nochmals zurück zu dem Zitat von Thomas Harry. Wir haben ja gelesen, jeder Zerbruch, oder, stellt einen Wendepunkt dar. Man könnte den Zerbruch eben zusammennehmen mit dieser Krise. Und jetzt gibt es diese, und Krise vom Wort Krise, es ist ja eben genau eine Entscheidung. Oder? Ich habe jetzt die Chance, so oder so zu gehen. Und da habe ich entweder die Möglichkeit, wie er das sagt, unser Leben in eine neue Dimension zu bringen von Kraft, Mut und Reife. Das ist das, was wir uns wünschen. Und wir wollen in diese Richtung gehen. Das heißt eben, das sind wichtige Elemente jetzt hier, dass wir eben uns nichts auf unser eigenes Können einbilden. Nicht denken, ja, okay, ich kann das, ich habe die Ausbildung, ich habe das schon mal gemacht oder was immer. Also nicht vergangenheitsorientiert schauen, was kann ich, und dann von dem das erwarten, was ich jetzt tun werde in der Zukunft, sondern das Bewusstsein, Gott hat einen Plan. Ich muss mir nicht selber diesen Plan zusammenschustern und dann darauf hin arbeiten und am Schluss ausbrennen, sondern ich darf in Ruhe und Gelassenheit den Weg gehen, den Gott für mich vorbereitet hat. Paulus drückt es so aus im Epheser Kapitel 2. Er geht hier zurück und sagt, schau, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, und jetzt heißt es, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Gute Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt der Perspektivenwechsel. Vorher war ich derjenige, der etwas erarbeiten wollte. Ich wollte schöne Ziele formulieren, sagen, jawohl, auf das Ziel hin arbeite ich hart und glaube, das werde ich auch erreichen. Natürlich, das Gebet ist dann immer eingeschlossen, bitte Herr, begleite du das Projekt und gib du den Segen dazu. Aber eigentlich ist es mein Projekt. Und Gott möchte, dass wir diesen Perspektivenwechsel haben und sagen, Gott hat bereits einen Weg vorbereitet für dich, hat einen guten Plan. Er will, dass du im Bewusstsein deiner eigenen Begrenztheit und Schwachheit diesen Weg gehst. Er wird dich dazu dann ausrüsten. Oder? Es ist dann immer so, dass wir uns schnell überlegen, ja, geht das, schaffe ich das, kann ich das? Und wenn ich den Eindruck habe, das geht nicht, dann mache ich es auch nicht. Eben, ich mache dann das, wo ich den Eindruck habe, doch, das könnte ich schaffen. Und genau da möchte Gott, dass wir im Glauben so wandeln, dass wir eben die Wege gehen, die er vorbereitet hat. Und das hat viel auch mit Gemeinschaft zu tun. Also Gemeinschaft suchen mit Gott. Und aus dieser Gemeinschaft heraus eben die Schritte erkennen und weitergehen. Und das führt mich jetzt zum letzten Punkt. Lass die Kraft des Heiligen Geistes in dir wirksam sein. Oder der Punkt ist ja genau der, wenn ich jetzt meine Grenzen sehe, wenn ich sehe, okay, da gibt es Schwachstellen. Wenn ich sogar sage, Herr, ich bin schwach, ich kann das ja gar nicht, dann brauche ich Kraft. Und Gott möchte diese Kraft dir schenken. Die Frage ist einfach, stehe ich im Wege? Lasse ich es auch wirklich zu? Oder sind es immer noch meine eigenen Kraftanstrengungen? Paulus sagt im 2. Timotheus, schreibt dem Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Zucht. Also einen Geist der Kraft. Das heißt, der Heilige Geist, der uns in unser Herzen gegeben worden ist, zu diesem Moment, wo wir an ihn geglaubt haben, das ist die Kraftquelle. Und die ist unerschöpflich. Und die überragt alles. Die Frage ist tatsächlich, stehe ich irgendwie im Wege? Oder bin ich bereit, wirklich zu hören, auf Gott zu hören, in dieser Gemeinschaft? Die Führung des Herrn suchen. Das ist natürlich ein Thema, da könnten wir jetzt noch länger ausführen, aber ich möchte einfach die wichtigsten Punkte nochmals hervorheben von der Führung. Die Führung Gottes erfahren impliziert erstens, dass ich sein Wort gut kenne. Dass ich das Wort Gottes, die Bibel, studiere, lese, aufnehme und als Wort, als Reden Gottes annehme und verstehe. Das Zweite ist aber auch, dass ich hier dann in dieser Gemeinschaft, also im Gebet stehe, im Hören auf Gott, im Hören auf seine Stimme in meinem Innern und dann aber auch in der Gemeinschaft mit anderen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Manchmal kann man sich total verrennen. Man hat innerlich den Eindruck, doch, das ist genau das Richtige, aber alle anderen rundherum sagen, ja, halt mal, da stimmt was nicht. Und so hat Gott uns eben die Gemeinschaft gegeben, die Gemeinde, die Kirche, wo wir miteinander unterwegs sind, wo wir einander helfen können. Auch das gehört dazu. Und wenn ein Weg bestätigt wird, dann können wir sagen, ja doch, das sind jetzt die Wege, die Gott vorbereitet hat, dann darf ich in denen wandeln. Bezüglich der Grenzen, ich bin jetzt, habe immer das so dargestellt, dass wir vielleicht Grenzen weiter sehen, als sie sind in der Realität. Das ist eben typisch der Machertyp, oder? Der sieht die Grenzen immer viel weiter. Aber es gibt auch das andere, dass ich die Grenzen da sehe, aber Gott hat sie viel weiter. Auch das ist ein Punkt. Und genau hier will dich der Herr auch führen. Er sagt vielleicht, hey, die Grenze, die du dir selbst setzt, das ist nicht die Grenze, die ich dir gesetzt habe. Meine Grenze ist viel weiter. Und vielleicht mögen sich einige noch erinnern, es gab so diese Zeit mit dem Gebet von Jabez, wo der eben so gebetet hat im 1. Chronik 4, Vers 10. O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wolltest. Und so weiter. Also, Gott macht beides. Auf der einen Seite wird er deine Grenzen erweitern, nämlich zu dem Grenzpunkt, den er für dich, für dein Leben vorgesehen hat. Andererseits wird er deine Illusionen und Träume zurückholen in die Realität, die dann eben etwas gesünder ist. Nun, im Glauben jetzt Schritte wagen, heißt eben Vertrauen. Vertrauen, komplett in Gott vertrauen, dass er dich begabt, dass er dir die Kraft schenkt für diese Schritte. Gleichzeitig heißt es aber auch, angstfrei zu sein vor irgendwelchem Prestigeverlust. Oder man könnte ja dann auch sagen, ja, ich sehe ein Projekt für den Herrn, oder was immer auch, ich nehme jetzt einfach mal das, kommuniziere das und merke doch Zustimmung, jetzt mache ich mich auf den Weg und dann innerlich irgendwo, wenn ich jetzt scheitere, wenn das nicht klappt, was werden die anderen denken? Und genau hier ist eben dann das Vertrauen, sagen, Herr, ich mache das jetzt im Glauben. Wenn es nicht klappt, es ist in deiner Hand. Ich muss nicht auf mein Prestige schauen. Das überlasse ich völlig dir. Aber wichtig ist, sich auf den Weg machen. Nicht stehen bleiben, sondern wirklich jetzt diesen Weg zu gehen, im Bewusstsein, auch wenn ich selber schwach bin, und das ist eben gut, seine eigene Schwachheit und Grenzen anzuerkennen, Gott wird dich erfüllen mit seiner Kraft. Die ist eben übernatürlich. Und er wird dir genau die Kraft und das Maß schenken, das du benötigst, und nicht mehr und nicht weniger. Und dann offen sein. Für Korrekturen, sodass ich auf dem Weg bin, den der Herr für mich bereitet hat. Ich komme nochmals zurück zu unserem John. Dann ist die Frage, wie ist das Thema gegangen? Oder? Ist er jetzt irgendwo in einer Ecke untätig da vor sich hin am Sinieren? Oder was ist aus dem geworden? Oder ist ja die Frage. Nun, spannenderweise hat dieser John dann natürlich eine Zeit gebraucht, oder, um das auch zu verarbeiten, um mit Gott zum Klaren zu kommen, eben die Krise anzuerkennen. Und dann hat er die Schritte gewagt. Neue Schritte, neue Wege. Und Gott hat tatsächlich auch Neues geschenkt. Und ja, aus dieser Identität in Jesus Christus heraus hat er Neues erhalten. Sowohl familiär, als auch in seinem Dienst, als auch in seiner Arbeit. Sodass, wenn ich den frage heute, dann sagt er, ja, ich bin an dem Ort, wo Gott mich berufen hat. Und ich gehe einfach frohgemut weiter. Ich weiß noch nicht alle Schritte, aber ich vertraue. Und da möchte ich jetzt dich aufmuntern und dich fragen, wo stehst du heute? Was ist bei dir dran? Welche Schritte willst du jetzt gehen? Was willst du umsetzen? Was willst du mitnehmen von diesem Morgen? Gott segne deinen Weg.